Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian, ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber. Hallo René.
Ciao, hallo liebe Tifosi.
Alles fit bei dir?
Alles fit soweit, ja.
Sehr schön, so muss das sein, denn wir haben heute für euch, liebe Tifosi, ein Special vorbereitet, da der René an den nächsten Wochen extrem im Hausbau, mit seinem Hausbau beansprucht wird, hat er sich nochmal für euch erbarmt und mit mir zusammen ein Special gemacht, ne? Und wir stellen euch heute die sechs Newcomer der Serie A vor.
Genau.
Genau. Und das, liebe Tifosi, damit ihr wisst, wie unsere Bedingungen waren, wir haben uns einfach nur vorgenommen, dass wir uns Spieler vorknöpfen, die jetzt nicht unbedingt jung sind, Talente sind, sondern einfach die neu im italienischen Oberhaus sind und jetzt ja in den ersten 7 Spieltagen ihre Duftmarke setzen konnten. Und René und ich, wir haben uns gedacht, wir stellen euch dann einfach mal 6 vor. So kein richtiges Porträt, eher so ein Kurzausflug zu den 6, damit wir hier auch mal eine halbe Stunde durchkommen, was für uns beide, glaube ich, Rekord wäre, ne? Haben wir noch nicht geschafft, oder? Wir haben nicht einen Podcast unter einer halben Stunde, oder?
Ne, ab und an haben wir schon eine halbe Stunde Intro gemacht. Ja, das
Intro,
haben wir schon mal geschafft.
Ja, genau, ja. Das haben
aber
wir bekommen.
Aber Podcast an sich jetzt nicht, nein.
Nee, ne?
Ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Rekord. Also halbe Stunde ist schon ordentlich, ordentlich mutig, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja.
Aber wir können es ja versuchen, ja, genau.
Genau. Und damit ihr wisst, wie wir das machen, wir haben uns vorgenommen, jeder Spieler kriegt eine maximale Zeit von 5 Minuten. Und wenn diese 5 Minuten rum sind, dann werden wir dem anderen auch ins Wort fallen, damit wir da wirklich mal diesen Zeitrahmen festhalten und vielleicht auch mal wie ein ganz normaler, kurzer, knackiger, prägnanter Podcast rüberkommen, ne?
Ja, so wie normale Menschen das auch machen.
Genau. Hören, ja. Genau. Obwohl es ja auch andere Fälle gibt, wie du mir erzählt hast, ne, in Sachen Politik, da hast du gemeint, da dauern die Podcasts ja 3-4 Stunden. Das ist ja dann wieder eine ganz andere Hausmarke, ne?
Ja, genau.
Ja, sind wir, glaube ich, noch wirklich kurz und prägnant mit unserer Stunde, die wir da
erzählen.
Genau.
Gut. Wir reiten quasi durch den Podcast.
Genau, wir reiten. Richtig. Gut, René, ich habe die Uhr gestellt. Ja, wir fangen an mit dem ersten Spieler. Und die Uhr läuft dann ab jetzt. 5 Minuten, liebe Tifosi. Wir fangen an mit einem Spieler vom AC Mailand, und zwar Rafael Leao. Und ja, René und ich haben uns dazu entschieden, den mit ins Programm zu nehmen, weil, ja, René, wie soll man sagen, also in einer wirklich katastrophalen Mailänder Mannschaft war er eigentlich so der einzige
Lichtblick,
ne?
Ja, absolut, würde ich auch so sehen. Selbst bei dem desaströsesten Spiel des Jahres oder vielleicht der letzten 5 Jahre gegen Florenz war eher eigentlich überragend. Das hat so gewirkt, wie wenn Leao mit 10 Hydranten spielen muss und er ist nur der Einzige, der eigentlich auf Niveau, auf einem ordentlichen Level spielen kann.
Richtig.
Das stimmt, er ist eigentlich momentan wirklich der noch scheint.
Ja, richtig. Und bei diesem Trauerspiel durfte ich live dabei sein, durfte aber auch Leao live sehen und er war wirklich der einzige Lichtblick und sein Tor, was er an diesem Spieltag erzielte gegen die Viola, war herausragend, als er da alle ausgetribbelt hat. Aber zu den Stärken und Schwächen kommen wir später. Erstmal wollten wir so ein bisschen seinen Werdegang für euch so ein bisschen rausfiltern. Und zwar durchlief der junge Portugiese bei Sporting ab der U15 eigentlich den ganzen Jugendsektor und debütierte in der Saison 2017-18 in Portugals erster Liga und kam insgesamt auf 5 Einsätze, in denen er 2-mal traf und ein Tor vorbereitete für das Seniorenteam. Doch dann gab es so einen kleinen Vorfall, würde ich mal sagen, bei Sporting. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Hooligans da das Trainingsgelände attackiert haben. Ne? Hast du da was von mitbekommen? Weil an mir ist das völlig vorbeigegangen, ne?
Ja, da habe ich sogar das Video gesehen, wie sie die Straße entlang gegangen sind. Da haben Leute gefilmt und die waren da schon so maskiert, das heißt mit Sturmhauben und so halt, ja. Und
Ja.
da war ja dann sogar ein Spieler dann sogar körperlich verletzt. Ich weiß jetzt nicht mehr sicher, wer es war, aber es war auf jeden Fall nicht Leao, ob es Bastos oder so war. Da sind ja
Ja.
dann mehrere Spieler in dem Sommer haben dann wechseln dürfen, quasi aufgrund der Vorfälle, das ist ja, glaube ich, eingeklagt worden bei der FIFA oder so, glaube ich, ja, dass sie dann
Genau.
wechseln dürfen.
Genau.
Sind dann einige kostengünstig weggekommen und Leao war einer dieser, die dann sogar ablösefrei wechseln durften.
Genau, kostengünstig ist da das Sprichwort. Also ein Mann, der ja jetzt diese Saison für knapp 23 Millionen ohne Boni zum AC Milan gewechselt ist, durfte dann letzte Saison ablösefrei den Verein Richtung Lille verlassen. Und wie René angedeutet hat, vor der FIFA hat man geklagt. Und zwar kann man mit dem Argument, dass man Angst um die eigene Sicherheit habe. Und deswegen war Leao einer der Spieler, der die Portugiesen dann verlassen hat. Gelson Martins war ja zum Beispiel ein anderer, der ja auch
Ja,
total
und
begehrt war, ne?
genau, und William, glaube ich,
Genau.
Carvalho dürfte auch wechseln, aber der für eine geringe Ablöse. Also, da war auch irgendwas, die haben eigentlich unter dem Marktwert damals verkauft. Ich glaube, der ist nicht ablösefrei gegangen, aber ja, das
Ja.
war ein großes Thema. Da hat man ja geglaubt, die ganze Mannschaft fällt
Genau.
auseinander und es sind dann doch einige noch geblieben.
Genau. Ja, jedenfalls war es dann so, dass er dann ablösefrei zu Lille gegangen ist und Sporting hat nochmal eine Klage eingereicht bei der FIFA, wo man nachträglich 45 Millionen verlangte, plus weiterer etwaiger Zahlungen, doch vergebens das Ganze. Und ja, der 1,88 m kam dann letzten Endes mit der Empfehlung eines U17-Europameistertitels und 23 Toren in Sportings U19 nach Frankreich. Darüber hinaus feierte er mit 18 Jahren sein Debüt im Seniorenbereich. Also das alles war so seine Visitenkarte, als er nach Frankreich kam. Und auch in der Ligue 1 wusste der Dribbelkünstler zu überzeugen. Er erzielte in 16 Einsätzen 8 Tore und 2 Vorlagen. Und was auf jeden Fall zu betonen ist, dass er diese 16 Einsätze nicht von der ersten bis zur 90. Minute gespielt hat, was die Effektivität dieses Mannes natürlich nochmals unterstreicht. Ja, dann sicherte sich Milan für 23 Millionen Euro die Dienste des jungen Portugiesen René. Und ja, du darfst
Ja.
gerne mal seine Vorzüge und Defizite unseren Tifosi näher bringen.
Ja, wie du es schon anklingen hast lassen, zählt auf jeden Fall mal die Abschlussstärke zu seinen Vorzügen. Bei Lille hat er auch selbst gesagt, in einem Interview hat er deutlich mehr in der Box gespielt, als es jetzt momentan bei Milan der Fall ist.
Ja.
Konnte da auch seine, wie er es jetzt nennt, Finten nicht so unter Beweis stellen, sondern war da eher der Stoßstürmer und hat da durch Tore geglänzt. Mittlerweile sieht man aber dann schon das größere Potenzial, was es da zu erahnen gibt, denn Leao ist unfassbar schnell. Er hat einen sehr, sehr guten Antritt, ist stark im 1 gegen 1. Aber was mir da in seine Dribbelsituationen, wo er vielleicht noch leichte Defizite hat, ist dann die Entscheidungsfindung, was mache ich jetzt, wenn ich über den Spieler drüber gekommen bin. Also dann so der letzte Pass, der kommt noch
Ja.
nicht hundertprozentig richtig gut,
Ja.
aber die Ansätze sind richtig abartig. Also das sieht man schon sehr, sehr selten, nicht umsonst. Ich weiß nicht, Sascha, hast du auch die Worte seines ehemaligen Sporting Lissabon Trainers, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, mit wem
Ja.
er da verglichen
Ja.
hat und
Mit dem
was er da
Rich.
gesagt hat.
Ich weiß nur noch, also ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ich meine, er hat den mit dem brasilianischen Ronaldo verglichen, ne?
Ja, genau, er hat gesagt, Rafael ist eine richtige Nummer 9. Ich würde sagen, er ist, am Anfang habe ich ihm geglaubt, er würde ihn mit Cristiano vergleichen, aber er hat gesagt, eher das Phänomen Ronaldo, hat er gesagt, wegen seines Tempos, seiner Technik und seiner Qualität im Finishing.
Ja.
Und auch ein zweiter ehemaliger Trainer hat dann noch gesagt, gehabt, es ist mit Abstand das größte Talent seit Cristiano Ronaldo, das den Rasen von Sporting Lissabon betreten hatte.
Wow.
Also die Lobeshymnen sind schon sehr, sehr groß auf Rafael Leão und man konnte in den ersten Spielen schon erahnen, welches Potenzial er hat. Also für mich war auch, wie du es angesprochen hast, das Spiel gegen Florenz so ein magischer Moment. Er hat es auch selbst so genannt. Es war ein Augenblick, wo er, ja, ein Moment der Fantasie hat er es genannt und er hatte nichts zu
Der
verlieren und
Kreativität quasi.
Ja, genau. Es war einfach eine instinktive Aktion und hat da zwei Spieler nass gemacht auf 2 Quadratmeter und hat eiskalt abgeschlossen. Es war brillant, also sehr, sehr gute Aktion von Leao und ich denke, wir können uns noch auf viele schöne Aktionen und Spiele freuen in der italienischen Liga auf den jungen Burschen.
Weißt du, an wen der mich erinnert, René? Der erinnert mich so ein bisschen an Aubameyang von seinem
Ja.
Fähigkeitenprofil her. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Der ist halt genauso
Große.
schnell, der ist gut im 1 gegen 1, der ist abschlussstark und Aubameyang hat zum Beispiel bei Dortmund auch auf dem Flügel angefangen, ne? Weil im Zentrum halt noch Lewandowski da war und später hat er sich dann, sag ich mal, vorgearbeitet. Und so wie es ja aktuell aussieht, scheint Pioli auch mit ihm auf dem Flügel zu planen, wenn man sich jetzt so die ersten voraussichtlichen Aufstellungen anschaut, ne?
Gut und gerne kann es so sein, ja. Und seine Geschwindigkeit ist natürlich, ja, Milan fehlt auch etwas die Geschwindigkeit am Flügel. Süß ist jetzt zum Beispiel auch nicht der Schnellste, der bringt dann was mit, das sonst keiner hat. Ja, Rebic hätte natürlich auch noch eine Geschwindigkeit, aber ich sage jetzt, Leao ist da schon noch ein Ticken schneller. Also das ist oberstes Geschwindigkeitslevel.
Absolut. Gut, wir sind schon wieder 2 Minuten drüber. Ich wollte dir aber nicht ins Wort fallen, weil ich selber auch viel
Ja.
gequatscht habe. Und deswegen wollte ich dir da auch noch ein bisschen Raum lassen. Aber bei 7 Minuten machen wir Schluss mit Leao und
Ja.
ja, vielleicht ja, wie machen wir es? Gehen wir zum nächsten über? Ja, gehen wir zum
Ja,
nächsten. Ne? Ich bin jetzt total
gehen wir.
irritiert, dass wir schon fertig sind. So, das
Ich
irritiert mich
auch, ich
gerade.
komme jetzt gar nicht damit klar eigentlich.
Es fühlt sich so ungewohnt an, René.
Stell sofort die Uhr neu.
Ja, mache ich auch. Also, 5 Minuten und ja, wir fangen an mit dem. Was heißt, wir fangen an? Jetzt kommt der nächste Mann und zwar wollen wir uns einem nordmazedonischen Ausnahmetalent widmen, welches aktuell für den Vizemeister aus Neapel die Schuhe schnürt, René. Und du hast dich über den Werdegang von Elif Elmas schlau gemacht und wirst den Tifosi jetzt mal so ein bisschen die Chronologie des
Genau.
Ausnahmetalents näher bringen.
Genau. Elif Elmas ist erstens mal ein mazedonischer Fußballspieler mit türkischer Abstammung. Das ist vielleicht ein kleines Detail am Rande, der bereits mit 16 Jahren in der mazedonischen Liga debütiert hat. Okay, die mazedonische Liga ist jetzt nicht der absolute Burner, aber trotzdem hat es Elmas da, muss man schon sagen, in 35 Spielen auf 7 Tore und weitere 7 Assists geschafft. Das ist schon für einen 16-Jährigen
Das
ein
ist ein krasser
abartiger Wert.
Wert, ja.
Und dann hat sich das Ganze im Jahr 2017 der türkische Erstligist Fenerbahçe Istanbul nicht entgehen lassen können und hat dann den jungen Mazedonier an Land gezogen. Kam da im ersten Jahr aber noch eher bei der Jugend zum Einsatz und jetzt in seinem zweiten Jahr, dann quasi in der Saison 18-19, machte er 29 Spiele in der türkischen Liga und erzielte 4 Treffer, spielte auch in der Euroleague 7 Spiele und war dort auch in sehr, sehr vielen Spielen der Protagonist. Und ja, auch im Frühjahr war es dann eigentlich schon so, dass er mit sehr, sehr vielen Top-Clubs in Verbindung gebracht worden ist. Waren auch Manchester City und viele andere Engländer dran und er entschied sich aber dann, meiner Meinung nach, dann auch für den richtigen Wechsel, für den nächsten Step zu Neapel. Und ja, also das ist einmal ein bisschen so die Kurzchronologie. Auf die Stärken und Schwächen können wir jetzt nur eingehen. Ich kann nur sagen, Elmas ist auch in derselben Gruppe, Nordmazedonien ist in derselben Gruppe wie Österreich in der EM-Qualifikation. Und ich durfte ihn da im Spiel gegen Österreich sehen und habe natürlich die anderen Mannschaften auch verfolgt, denn Nordmazedonien war so ein bisschen der Konkurrent. Ist jetzt aber ziemlich zu Ende, also Österreich dürfte durch sein. Und ja, Elmas hat im letzten Spiel, es war gegen Slowenien, hat er 2 Tore erzielt. Das erste in einer überragenden Art und Weise, wo er dann den Torwart noch überhebt. Also, ja, aber die Stärken und Schwächen, die wird uns jetzt noch der nette Herr Sascha Baharian etwas näher vorstellen.
Ja, da muss ich dich enttäuschen. Ich habe es mir ganz einfach gemacht, René. Ich habe einfach Cristiano Cucarello gefragt, unseren
Ah, noch besser,
Neapel-Korrespondenten.
noch
Ja, ja.
besser,
Ne, ich wollte dich da
okay.
überraschen mit seiner Expertise, weil der sieht den Woche für Woche. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und war auch sehr begeistert. Aber ich höre mir jetzt erstmal an, was er zu sagen hat. Ich habe mir seine Sprachnachricht auch noch nicht angehört. Und dann werde ich meinen Senf auch noch dazugeben, falls ich der Meinung bin, dass ich irgendwas ergänzen möchte. So, dann hören wir uns mal die Stärken- und Schwächenanalyse von Cristiano Cucarello an.
Ja, hallo Sascha. Ja, Age of Elmas. Die zwei Top-Fähigkeiten, die er aus meiner Sicht besitzt, die man sofort sehen kann, ist einmal sein sehr, sehr gutes Passspiel. Hat auch eine sehr gute Übersicht und vor allem auch in seinem Alter wirkt er schon sehr, sehr routiniert auf dem Feld. Und ja, das hat mich sehr überrascht. Also er hat schon eine sehr, sehr starke Ausstrahlung auf dem Spielfeld. Und ich finde, das sind die zwei Hauptmerkmale bei ihm. Dazu ist er technisch sehr, sehr stark. Also auf jeden Fall riesiges Entwicklungspotenzial noch. In Mazedonien spielt er auf der 10, bei uns auf der 6. Also ich sehe den auf jeden Fall auch weiter im offensiven Bereich. Ich finde, auf der 6 ist er ein bisschen Verschwendung aus meiner Sicht. Aber Riesentalent. Also ich finde, der hat auch schon sofort eingeschlagen bei uns, hat auch schon in der Champions League gespielt, in der Serie A ein paar Spiele. Also ja, sehr, sehr guter Mann. Also ist schon ein Juwel. Wenn der sich weiterentwickelt, dann kann das ein ganz großer werden später.
Jo, also das war die Stärkeneinschätzung. Und zu den Stärken möchte ich noch so ein bisschen ergänzen, weil mir das ein bisschen zu kurz kam. Ich meine, er hat gesagt, er wirkt routiniert, ne? Also, und ich möchte halt noch gerne dazu sagen, so, ich finde halt, der Typ, der brennt wie Feuer, ne? Der, also, wenn du ihn spielen siehst, du merkst richtig bei dem diese Grinta, ne, von der wir immer reden, René.
Ja.
Dass der Typ einfach in jeder Zelle in seinem Körper brennt und Bock hat zu kicken und
Genau.
total enthusiastisch auch auf dem Platz ist und er auch selber gesagt hat, für ihn ist es ja auch ein Traum für Neapel und unter so einem Trainer wie Ancelotti zu spielen. Und das merkst du einfach, der ist mit Freude da dran, der ist total unbeschwert, der sucht geradezu diese 1-gegen-1-Situation. Und was ich auch total krass finde, dass er für sein Alter so eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe hat, ne? Also egal wie eng der Raum ist, der Typ weiß, was er zu machen hat, reagiert sofort und
Immer eine Lösung parat, also ja.
ja, ne? Genau.
Ja.
Und das wollte ich noch ergänzen. Hast du noch was, was du gerne ergänzen möchtest?
Nein, also wie gesagt, das Spiel gegen Slowenien alleine, da hat er zwei Tore gemacht und hat sogar ein drittes erzielt. Das wurde dann aberkannt wegen der Abseitsposition.
Ja.
Also man sieht dann auch schon, wie brandgefährlich er vor dem Tor ist und wie
Ja.
wichtig auch selbst jetzt schon für das Nationalteam. Also der
Ja.
hat sehr, sehr offensiv gespielt in diesem Spiel, war teilweise sogar ein bisschen so hängende Position, eben wie es jetzt unser Neapel-Experte gesagt hat, spielt da viel, viel offensiver noch wie bei
Ja.
Neapel und ich sehe ihn da
Ja.
auch eher in einer etwas offensiveren Rolle.
Ja. Also ich glaube, Ancelotti wird auch gezwungen sein, ihn etwas offensiver aufzustellen, weil ich habe auch ein Spiel gesehen von Neapel, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Ich glaube, gegen Udine, wenn ich mich nicht täusche. Nee, gegen Samp. Gegen Samp war es. Und
Okay.
Elmas hat eigentlich als Sechser gespielt, aber der Typ ist nur vorne rumgeturnt, ne? Also der war so offensiv, der war offensiver wie der Zehner. Da hab ich gedacht, wer ist denn jetzt hier der Zehner, ne? Also Elmas war sehr, sehr offensiv und ich glaube, Ancelotti wird da nicht drum herum kommen, ihn etwas offensiver aufzustellen. Aber wir sind schon wieder über die Zeit hinweg, deswegen würde ich sagen, spielen wir noch die Audio ab von Cristiano Cucarello über die Schwächen und dann machen wir die Kiste zu.
Buongiorno. Ja, die größte Schwäche, was man direkt sieht, ist jetzt seine Schnelligkeit. Ne? Der hat einigermaßen passablen Antritt, aber was dann die Grundgeschwindigkeit anbetrifft, also der ist für einen Mittelfeldspieler nicht so schnell, um jetzt nicht zu sagen langsam. Das würde ich jetzt so aktuell als Schwäche noch bezeichnen. Und gut, geht in die Zweikämpfe teilweise etwas zu hastig ran, so dass er sich auch mal die ein oder andere gelbe Karte abholt. Ne? Also die Erfahrung fehlt ihm dann auch. Ne? Das ja, kann man schon sagen. Also im 1 gegen 1 ist er nicht verkehrt, aber ja, geht dann halt, wie gesagt, teilweise auch unüberlegt in Zweikampf rein oder so. Ne? Das wären so die Sachen, die man als negativ bezeichnen könnte.
Jo, das ist die Analyse von Cristiano Cucarello. Hast du dem noch was zu hinzuzufügen?
Im Zweikampfverhalten würde ich dem zustimmen. Mit der Geschwindigkeit kann ich jetzt nicht 100% bestätigen. Ja, die
Kam mir auch
Spiele,
nicht
die
so
ich gesehen
vor.
habe, wäre mir das jetzt nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich
Ja,
sagen.
ja.
Also,
Ich hatte eigentlich gedacht,
ja,
er
aber
wäre
gut.
schnell, wenn ich ehrlich bin, weil er immer so
Ja,
agil und
also,
dynamisch rüberkommt, ne?
ja,
Hast du auch gedacht?
Auch, aber ich will jetzt nicht komplett das Gegenteil wie. Ja, ja, auch im Spiel gegen Slowenien, das zweite Tor, was er da macht, da geht er richtig die Brust ab. Also,
ja.
Ja, da kann man vielleicht noch drüber diskutieren, aber sonst, ja, glaube ich, der Rest ist stimmig.
Ja, okay, alles klar.
Dann hüpfen wir weiter, wenn wir schon wieder drüber sind.
Also. Genau, wir gehen weiter zum nächsten Mann. Ich meine, wenn wir zweimal knapp 7 Minuten haben, müssen wir eigentlich eine Pause machen, ne?
Dann machen wir Pause.
Machen wir Pause, weil bei Castrovilli, das wird schwierig, da die 5 Minuten zu halten. Und ja, liebe Tifosi, dann wisst ihr auch schon, wer gleich kommt, ja? Deswegen, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit unserem nächsten Newcomer und das wird Castrovilli von der Fiorentina sein. Also bis gleich, liebe Tifosi, bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Newcomer der aktuellen Serie A-Saison, René. Und wir wollten uns diesmal einem Talent von der Viola widmen. Und zwar geht es um Gaetano Castrovilli, wie wir ihn eben schon angekündigt haben, der quasi wie Phönix aus der Asche emporgestiegen ist, René. Erzähl den Leuten mal, wo der Typ überhaupt herkommt, weil so richtig auf dem Radar hatte den ja jetzt keiner gehabt, ne?
Das glaube ich, ja. Ja, Castrovilli begann seine Fußballkarriere in der Heimatstadt Minervino Murge, ist ein Amateurverein, okay, und wechselte dann zum AS Bari, mhm, und dort in der Jugendabteilung fiel er dann den Herren aus der Toskana sehr stark auf. Und wechselte dann zu Florenz in die Jugend, hat dann in der Primavera gespielt und hat in 11 Einsätzen 6 Tore und 9 Assists gemacht in der, wow, Primavera, also 15 Torbeteiligungen. Das ist schon richtig krass.
Und als Mittelfeldspieler, hat, ne?
Ja, als Mittelfeldspieler, obwohl er, das werde ich dann noch betonen, dann ist er ja ausgeliehen worden an Cremonese in die Serie B und dort hat er auch ab und an am Flügel spielen dürfen. Ja. Hat Und die haben das, die Leihe dann nochmal verlängert auf ein zweites Jahr. Das heißt, er hat jetzt schon 2 Jahre in der Serie B gespielt, hat jeweils 26 Spiele für Cremonese gemacht, 17, 18 und 18, 19. Ja. Und hat einmal 1 Tor und 4 Assists und 4 Tore und 4 Assists im zweiten Jahr und ist jetzt wieder zurückgekommen in die Serie A und darf unter Montella glänzen. Und ja, da ich es kurz machen möchte, denn ich habe gehört, du hast einen ganz besonderen Gast und der hat eine Meinung zu Castrovilli.
Ja, so kann man sagen, dass ich einen ganz besonderen Gast habe. Und zwar haben wir quasi die Serie A Twitter-Polizei bei uns im Podcast, wie wir ihn gerne nennen, weil wir auch schon, oder ich weiß nicht, bist du auch von ihm rasiert worden oder nur ich?
Ja, bei Gianpaolo bist du rasiert worden, ich wollte dich dann ein bisschen schützen, glaube
genau,
ich. Noch,
genau.
Ging auch in die Hose.
Genau. Aber wenn man sich so die Tweets von dem jungen Mann anschaut, dann haben wir einfach gesehen, der hat auf jeden Fall Plan, der atmet Serie A und auch die unteren Klassen, also kennt sich auch gut in der Serie B aus und deswegen war er für uns natürlich genau der richtige Ansprechpartner für Gaetano Castrovilli und wir reden hier von Sportjournalist Christian Staffler. Er ist hauptberuflicher Sportjournalist, der nicht nur über den Fußball schreibt, sondern auch über Eishockey und Wintersport. Ist bei einer Südtiroler Tageszeitung in der Redaktion tätig und hat auch schon verschiedene Blogs, wie beispielsweise Die Zeit, Cavanis Friseur und Unterwegs, Fan sein. Dort hat er ein paar Gastartikel verfasst und ist nebenbei auch noch Trainer, also wie man merkt, der Typ atmet Fußball. Und ja, den haben wir mal angesprochen, ob er uns die Stärken und Schwächen von Gaetano Castrovilli näher bringen möchte und er war sofort einverstanden und ja, seine Meinung möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, sowas richtig.
Ja, hi Sascha. Und bei kurz ein paar Worte zu Castrovilli, den ich natürlich schon auf dem Schirm habe und ja, der sicher eine der großen Überraschungen der bisherigen Serie A-Saison ist. Er war ja ursprünglich nicht einmal angedacht, dass er bei der Fiorentina bleibt, weil er ja die letzten zwei Jahre bei Cremonese, einem Mittelklasseverein in der Serie B, verbracht hat und sollte eigentlich mittrainieren, um dann weiter zu verliehen werden. Es stand auch schon eine Rückkehr zu Cremonese im Miniserie B im Raum. Allerdings hat er dann recht schnell Montella überzeugen können, der bereits nach wenigen Tagen dann im Trainingslager auch gesagt hat, dass Castrovilli sich keinen Millimeter aus Florenz wegbewegen wird. Ja, er hat die guten Ansätze, die er im Sommer gezeigt hat, auch sehr schnell in der Serie A dann umsetzen können. Hat die ersten paar Spiele wirklich überzeugt und sich auf Anhieb in der Stammmannschaft der Fiorentina hineingespielt, die ja ein schon sehr anderes Gesicht hat als letztes Jahr noch unter Pioli, der dann ja durch Montella ersetzt wurde. Und ich glaube auch, dass Castrovilli seine Stärken sehr gut im System von Montella einbringen kann. Er ist ein sehr, sehr dynamischer und auch schneller Mittelfeldspieler, der bei der Fiorentina zumeist halb links zum Einsatz kommt, im 4-3 und auch im 3-5-2. Wie gesagt, er ist sehr schnell, dynamisch und hat auch ein gutes Passspiel, auch wenn jetzt seine Werte nicht so überragend sind. Er spielt halt extrem viel vertikal, versucht dauernd Linien zu überspielen und da kommt natürlich der eine oder andere Fehlpass dabei. Dazu muss man sagen, dass die gesamte Fiorentina jetzt keine herausragenden Passquoten hat, weil sie eben schon sehr viel vertikalisieren. Auch deswegen passt Castrovilli eigentlich recht gut zu Montella, weil er auch in den letzten Jahren in der Serie B schon diese Merkmale, diese Qualitäten sozusagen gezeigt hat. Ein vertikales Passspiel und das war auch bei seinen Trainern bei Cremonese eigentlich immer sehr gefragt. Er ist auch ein sehr starker Pressing-Spieler, geeignet eigentlich für auch pressingstarke Mannschaften. Auch im Defensivverhalten ist er wirklich gut ausgebildet. Da merkt man ihm an, dass er eine gute Ausbildung auch defensiv genossen hat. Er ist wirklich gut, auch wenn es mannorientiert gespielt wird, wie auch die Fiorentina manchmal zeigt. Er macht wirklich sehr gute, wie sagt man auf Deutsch, Marcature auf Italienisch, sehr gute, er deckt den Mann sehr gut und verliert auch selten die Zuordnung dann bei diesem Manngedecke sozusagen. Wo er noch sehr stark ist, ist im Dribbling. Er ist einer der stärksten Spieler der Serie A, wenn es ums Dribbeln geht. Und das, obwohl er nicht im Angriff oder auf dem Flügel spielt. Bei der Fiorentina ist er nach Ribéry der Spieler, der am meisten Dribblings bestreitet und auch erfolgreich bestreitet. Und er ist einer der meistgefaultesten Spieler in der Serie A. Ja, das ist sicher eine Stärke von ihm. Er weicht sehr gerne auf die Flügel aus und startet dann auch von dort aus wieder ins Zentrum. Also es ist wirklich recht gut ausbalanciert auch das Ganze. Und er kann eben seine Dribbelstärke auch sehr gut einbinden und einbringen bei der Fiorentina. Und ja, ein entscheidender Mann ist dabei sicher auch einer, der hinter ihm spielt, Eric Pulgar, der meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Spieler überhaupt ist. Er hat extrem starke Werte in allen Bereichen. Er ist ein unglaublich guter Organisator, extrem giftiger Spieler, auch der viele Zweikämpfe gewinnt, der extrem gut antizipiert, der super stark im Pressing ist und der wirklich ein herausragendes Passspiel hat. Er spielt für einen defensiven Mittelfeldspieler so viele Keypässe wie kein anderer in der Serie A. Und es wundert mich ein bisschen, dass Bulgas so unter dem Radar schwimmt. Oder ja. Aber das ist ein anderes Thema. Bulgar, bleiben wir bei Castrovilli. Ja, der natürlich auch seine Schwächen hat. Er ist, wie gesagt, defensiv ein sehr fleißiger Arbeiter. Allerdings jetzt keiner, der wirklich viele Bälle abfängt, der antizipiert. Er macht seine Arbeit, er ist, wie gesagt, aber körperlich nicht ganz auf dem Niveau, wo er vielleicht noch hinkommen muss, um einen wirklichen Qualitätssprung noch einmal nach oben zu machen. Hat viel gelernt in der Serie B. Er war vor ein, zwei Jahren auch schon ein guter Spieler, aber hat einfach körperlich wirklich nicht gut. Kopfbälle sind nicht seine Stärke, da ist er, obwohl er jetzt eigentlich eine schöne Größe hat, ich glaube, er ist um die 1,80 groß, ist er jetzt nicht wirklich kopfballstark, also da muss er sicher sich noch ein bisschen verbessern.
Jo, das war die Einschätzung von Christian Staffler. René, hast du noch irgendwas dem Ganzen hinzuzufügen?
Ich denke, Christian hat es sehr, sehr gut aufgearbeitet und nein, also die Main Points sind gut abgearbeitet worden, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch. Nur kleine Info am Rande für euch, liebe Tifosi. Gaetano Castrovilli ist der aktuell viertbeste Dribbler der Serie A. Und dann habt ihr die Randnotiz auch noch für eure Unterlagen. Gut. Dann machen wir Castrovilli auch zu und kommen zum nächsten Mann. Und ja, René, das ist Sandro Tonali vom Brescia Calcio, der neue Andrea Pirlo, wie er von den Medien genannt wird. Und ja, außer gegen Milan bisher enorm überzeugende Auftritte. Der Nummer 4 von Brescia und ja, zugleich bestes Rating, bester Vorlagengeber des Aufsteigers. Wie hast du ihn jetzt wahrgenommen in der Anfangsphase der Saison?
Ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn ja in der Serie B schon etwas gescoutet und hatte ihn auch für 90plus.de in der Saisonvorschau drinnen. Mhm. Und ja, seine Ähnlichkeiten, die mit Pirlo gezogen werden, sind einfach aufgrund seiner technischen Fähigkeiten und wenn er die Bälle in die Tiefe spielt, dann erinnert es tatsächlich ein bisschen an Andrea Pirlo. Ja. Allerdings ist es so, dass Tonali sich selbst ja nicht in dem Typ Pirlo wieder sieht. Er sagt zwar, gewisse Ähnlichkeiten sind, da kommen beide aus Brescia, ähnliche Frisur und so, aber er sagt, eigentlich identifiziert er sich eher mit der Spielweise und mit der Grinta von Gattuso. Also er sagt, er ist eine Mischung aus Pirlo und Gattuso. Was sagst du zu dem? Ja. Wie er sich selbst einschätzt.
Ja, ich finde das geil, denn das Zitat kenne ich auch von ihm. Und ich finde, das ist im heutigen modernen Fußball eigentlich so wertvoll, wenn du so einen Jungen hast, der einfach die Technik eines Pirlos hat, aber auch gerne ein Gattuso sein will. Also ich glaube, da freut sich jeder Trainer drüber über so eine Aussage, oder?
Ich glaube auch, geiler geht's eigentlich gar nicht
mehr. Ja, absolut, definitiv. Du kannst ja mal den Tifosi so ein bisschen seinen Werdegang näher bringen, weil ich denke, die meisten haben eigentlich erst was von ihm gehört, als klar war, dass Brescia in die Serie A aufgestiegen ist und wahrscheinlich auch da er mit der Nationalmannschaft da schon zu Serie B-Zeiten in Verbindung gebracht wurde. Wurde er nicht sogar nominiert für die Nationalmannschaft als Zweitligaspieler oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Er wurde nominiert, soweit ich weiß, und hat jetzt halt debütiert, ja, genau.
Ja, ne? Ah ja, genau, so war es. Ja, er war also nominiert, aber
in der Serie B hat er noch nicht gespielt, glaube ich.
Hat er noch nicht gespielt, okay, dann war es das.
Nein, ich glaube, kann man noch nicht zum Einsatz, ja. Ja, zum Werdegang ist es jetzt bei Tonali auch nicht so spektakulär, wie es jetzt bei den anderen vorher genannten war, denn er war ja sein ganzes Leben lang schon bei Brescia. Ja. Vor allem in der U17 ist er halt dann den Trainern im oberen Bereich dann aufgefallen. und durch entsprechend starke Leistung ist er dann relativ früh hochgezogen worden und debütierte dann für Brescia am 26. August 2017 im Auswärtsspiel gegen Avellino.
Ja.
Und am 28. April 2018 erzielte er dann das erste Saisontor und das erste Tor im Profibereich für ihn gegen Salernitana. Und ab dann ging es eigentlich steil bergauf und auch die Medien stürzten sich dann auf ihn durch eben vorher genannte Anlagen, die er einfach besitzt mit Stärken und Schwächen. Aber die können wir ja dann noch mal genauer beschreiben. Was hast du für Stärken und Schwächen bei Sandro Tonali feststellen können?
Ja, also ich meine, der Vergleich mit Pirlo geht ja nicht nur über seine Haarfrisur hinaus, ne, wie du eben schon angedeutet hast. Sicherlich auch sein magisches Passspiel. Ja, er wirkt halt ähnlich elegant wie Pirlo. Er hat dieses magische Passspiel, er hat die Übersicht, die der Weltmeister von 2006 hat. Und ich denke, man kann auch seine Reife als großes Plus verbuchen, da er auch in Pressing-Situationen total cool bleibt. Und ja, man könnte ihn fast so als personifizierte Beruhigungstablette bezeichnen, denn er wirkt einfach mit seiner lässigen Art und Nervenstärke am Ball einfach enorm beruhigend auf den Rest seines Teams. Und ja, ganz ehrlich, René, da denkt man doch eigentlich schon automatisch an Pirlo, wenn man den so spielen sieht, ne? Weil
ja, die Bälle, die man dann auch ab und an sieht, die er dann aus über 50, 60 Meter in die Tiefe spielt. Für mich bei Tonali, das bei Pirlo jetzt nicht ganz so krass war, also das ist auch seine erfolgreichen Dribblings. Der Dribblingwert ist ja abartig. Er hatte 92% erfolgreiche Dribblings in der heurigen Saison. Da sitzt sich ja vom Stuhl runter. 14 tödliche Pässe. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was ist mit Sandro Tonali los? Kann man schon erahnen, warum da der ein oder andere Verein schon im Sommer gewillt war, obwohl er noch nicht mal in der Serie A gespielt war, tief in die Tasche zu greifen. Also
ja, das ist wirklich ungewöhnlich, also diese Ballsicherheit, und er setzt seinen Körper, finde ich, sehr, sehr klug ein, und das ist so diese Reife, die er in seinem jungen Alter da versprüht. Er lässt sich kein bisschen aus der Ruhe bringen und wie du selber sagst, im Dribbling ist er einfach auch durch seine, ich finde, dadurch, dass er mehr Dynamik hat wie Pirlo, ich finde schon, dass er schneller ist wie er, ne? Also so die ersten absolut. Meter macht er einen wesentlich agileren Eindruck wie Pirlo. Und daher finde ich ihn auch im Dribbling ungewöhnlich stark. Seine Technik ist exzellent. Das denke ich mal, da haben wir es schon auf den Punkt gebracht. Und was ich auch als Stärke gerne erwähnen möchte, ist, da kann jetzt der eine oder andere sich drüber lustig machen, aber ich finde es auch wichtig, dass er in der heutigen Zeit, wo die meisten jungen Spieler, die schon mit so viel Geld zugeschüttet werden, eher Party machen gehen, mit ihrem Glamour posten und alles, er ist da wirklich so ein bescheidener Typ, der lieber zu Hause bleibt, bei der Familie, mit Freunden PlayStation zockt und eher demütig rüberkommt. Weißt du, wie ich meine? Also,
das ist für mich, wie du es gesagt hast, das ist für mich nicht ein kleines Plus, das ist für mich ein Riesenplus, dass er heutzutage in der Instagram-Welt, in dem Bling-Bling und Lamborghini und Rolls-Royce und Rolex, in der überschwänglichen Welt, wenn es da noch Leute gibt, die so bodenständig sind wie Sandro Tonali, ist das schon richtig, richtig geil.
Genau, sehe ich genauso. Und das ist einfach eine Frage der Mentalität. Und ich denke, dass Sandro Tonali mental wie körperlich einfach alles mitbringt, was du von einem Regista und einem modernen Fußballprofi einfach erwarten kannst. Ne?
Ja, und ich finde es auch, seine Selbsteinschätzung, der Vergleich mit Gattuso, finde ich auch, spiegelt es auch in den Statistiken wieder, denn er hatte auch 78% erfolgreiche Ballabnahmen. Also das hatte Pirlo in seiner ganzen Karriere nicht. Also das ist echt krass, gegen den Ball auch so stark. Also klar, aber vielleicht, wenn wir ihn so hochloben, also bis jetzt ja die krasseste Lobeshymnen fallen vermutlich gerade auf Tonali ab. Ja, er hat schon auch Schwächen.
Ja.
Was hast du da festmachen können?
Also ich finde, gelegentlich hält der junge Lombarde noch zu lange den Ball und überschätzt sich auch gerne mal in seinen Fähigkeiten. Also er will es dann mit zu vielen auf einmal aufnehmen, ist ein bisschen zu gechillt manchmal. Und ich finde auch, sein Positionsspiel ist ausbaufähig. Aber das sind Defizite, denke ich mal, die du im Laufe deiner Karriere dann auch durchaus korrigieren kannst. Und er ist nun mal jetzt auf einem anderen Niveau. Ja, es ist was anderes in der zweiten Liga, es mit zwei, drei Leuten auf einmal aufzunehmen als in der ersten Liga. Die sind dann schon etwas kompetenter. gegen den Ball. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du so gefunden?
Ja, ähnlich. Mich hat es ein bisschen geschreckt, seine Passquote. Klar, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass er natürlich sehr, sehr viele Risikopässe eingeht, aber er hat eine verhältnismäßig schwache Passquote für einen Register. Also ich bin gerade im Flugmodus, daher kann ich jetzt das gar nicht abrufen. Ich habe natürlich wie immer alles up to date normalerweise. Aber damit euer Sound top genug ist, will ich das euch natürlich nicht vorenthalten.
Ja.
Die Passquote, beträgt 70% aktuell. Also da hat er sicher noch auf jeden Fall Luft nach oben. Das würde ich sagen, aber es ist auch natürlich dem geschuldet, wenn du 14 tödliche Pässe hast, da gehst du natürlich auch eine Menge Risiko und das ist natürlich auch. Aber das sind kleine Details. Und natürlich ist er im Kopfball sehr, sehr schwach. Also, aber klar.
Trotz seiner Größe, weil klein ist der ja nicht, ne?
Nein, ist er nicht, aber das ist schon eine Schwäche. Also da hat er schon auch Luft nach oben, aber die Vorzüge, würde ich mal sagen, sind 99% und der Nachteil einer.
Ja, absolut. Und die Passquote lässt sich durchaus auch damit erklären, dass er gerne lange Bälle spielt und das ist nun mal ein anderes Niveau, als ob du jetzt beispielsweise wie so ein Freuler von Atalanta immer nur diese 2-Meter-Pässe spielst, flach und dadurch eine hohe Passquote hast oder du halt gerne lange, hohe Bälle schlägst, um das Spiel zu verlagern. Die sind immer schwieriger zu spielen, das zieht das Ganze dann natürlich noch
runter. Absolut. Ich habe es, glaube ich, eh relativiert, aber man muss auch was erwähnen, wenn es zu erwähnen ist. Aber
ja, auf jeden Fall. Statistisch ist es auf jeden Fall richtig, das zu erwähnen und ich denke mal, dass unsere Zuhörer dann auch sensibilisiert sind, in Zukunft sich das genauer anzuschauen. Ich werde jetzt auch drauf achten. Ne? Gut.
Wir sollten Pause machen, glaube ich.
Ja, gute Idee. Dann machen wir das an dieser Stelle und dann kommen wir mit den letzten zwei um die Ecke und dann machen wir jetzt die Pause, lieber René und liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen nun weiter mit den letzten beiden Newcomern. Und liebe Tifosi, wir haben uns da was ganz Besonderes einverlassen. Und zwar weiß weder René, wen ich genommen habe, noch weiß ich, wen er genommen hat. Deswegen, das sind so unsere beiden Jokers.
Und jetzt haben wir beide denselben Spieler wahrscheinlich. Mit unserem Glück.
Dann sind wir noch schneller fertig. Okay.
Dann fang du an, weil vielleicht bin ich dann schon gar nicht mehr dran.
Okay, soll ich anfangen, ja?
Nein, kann ich auch anfangen, wie du willst. Mir ist egal.
Ja, dann fang du an. Okay. Dann kann ich meine Unterlagen verbrennen, wenn du den Spieler hast, den ich habe. Und dann bin ich fein raus aus der Sache. Also, wen hast du dir ausgewählt für den
einen Newcomer, der mit dem jetzt glaube ich keiner rechnet, so, zumindest war das mein Ziel. Ja. Mit dem Namen vielleicht schon, aber auch nicht. Ja. Auf jeden Fall heißt der nette Herr, jung ist er ja nicht mehr, Donnarumma, aber es ist nicht der Donnarumma vom AC Milan, sondern es ist Alfredo Donnarumma.
Ah, geile
von
Wahl.
Brescia.
Das ist geil. Ja, auf den freue ich mich. Auf den freue ich mich tatsächlich. Cool, dass du den gewählt hast, weil der ist mir auch schon in die Augen gefallen, so. Der hat ja, ich glaube, gegen Bologna war es, da hat er einen Doppelpack erzielt und hat, glaube ich, jetzt auch schon 4 Tore auf dem Konto, ne? Und für einen Zweitliga-Stürmer ist das schon ordentlich. Ja, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Hau raus.
Ja, also Alfredo Donnarumma, also ist ein 28-jähriger Italiener, der eigentlich erst vor 2 Jahren seinen Durchbruch sozusagen geschafft hat. In der Saison 17-18 ging er für Empoli in der Serie B. auf Tore jagt und schaffte es mit 21 Toren und 5 Assists auf eine ziemlich beachtliche Quote. Ja. Und blieb aber dann der Serie B erhalten und wechselte 18-19 zu Brescia und konnte dann die Quote noch einmal übertreffen. Und ja, der 1,80 Meter große Mittelstürmer erzielte dann in 32 Serie B-Spielen 25 Tore und 7 Assists und verhalf somit seiner Mannschaft dann zum Aufstieg in die Serie. Also die zwei Saisonen in der Serie B muss man ihm lassen. Also das war mal ordentliche Hausnummer, würde ich mal sagen.
Ja, absolut, definitiv.
Und jetzt war halt sehr spannend zu sehen, ob das jetzt so den Lapadula-Effekt hat. Der trifft ja jetzt nur in der Serie B oder ist er auch in der Serie A stark? Ne? Brescia hat es da auch natürlich Balotelli geholt, der war zwar anfangs ein bisschen gesperrt, aber auf mich macht er jetzt den Eindruck, dass er das Ganze auch in der Serie A dauerhaft abliefern kann. Also was auffallend ist, er hat einen sehr, sehr guten rechten Fuß, den linken hat er eigentlich nur zum Laufen, ist auch gut in der Luft, also ist ein kopfballstarker Mittelstürmer, der sich sehr, sehr gut positionieren kann, ja, weiß immer gut einzulaufen, auch das Duett war es im Vorjahr mit Tonali, der ihn immer wieder gut mal geschickt hat oder auch den ein oder anderen Assist geliefert hat.
Ja.
Was sicher ist, er ist jetzt nicht der klassische spielende Mittelspieler, Mittelstürmer, weil er auch eine schwache Passquote hat, ne, ziemlich. Also er hat auch zum Beispiel er hat zwar drei tödliche Bälle gespielt, aber zum Beispiel hat nur 60% zielgenaue Pässe. 60% ist wirklich ist ein schwacher Wert. Wie gesagt, der Abschluss ist sehr, sehr stark. Kopfball, er arbeitet auch sehr, sehr hart nach hinten. Also das kann man ihm absolut nicht abstreiten. Er arbeitet defensiv sehr, sehr gut und steht leider relativ viel im Abseits. Also ich denke, aber es ist seine erste Saison jetzt in der Serie A und hat sonst wirklich nur in unterklassigen Vereinen gespielt, wie bei Salernitana, Catania, Empoli, Como, Zitadelle und jetzt ist es quasi sein erstes Jahr in der Serie A und ich freue mich auf viele weitere Treffer von ihm, denn es ist auch ein geiler Typ Spieler einfach, wo, glaube ich, die Einstellung auch die richtige ist und das Herz am rechten Fleck sitzt. Darum freue ich mich auf einen weiteren Donnarumma in der Serie A.
Aber ich finde, dass er ständig im Abseits steht, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich meine, Pippo Inzaghi hat es ja nicht anders gemacht. Und,
stimmt.
Ne, wenn er dann durch ist, ist er durch. Der provoziert das dann halt auch. Und von daher, ist halt auf den Spuren von Super Pippo in der Sache, ne? Kann man so sagen. Okay.
Gehen wir gleich auf Super Pippo.
Wenn ich an Abseits denke, denke ich an den Sagen. Ich kenne aber keinen anderen Spieler, der öfters im Abseits stand wie der.
Ferguson gesagt, glaube ich.
Ist so, es ist wirklich so. Also es gibt keinen anderen Abseitsschleicher wie Inzaghi. So, das war auf jeden Fall seine große Stärke.
Dann würde ich sagen, für Donnarumma soweit habe ich meinen Pulver verschossen. Ja. Sascha, auf wen dürfen uns wir freuen jetzt? Hast du im Talon?
Ich kann dir schon mal sagen, das Motto, was du hattest, hatte ich auch. Ich wollte jemanden bringen, mit dem keiner rechnet, der aber trotzdem es verdient hat, bei den Newcomern in der Newcomer-Liste genannt zu werden. Und zwar habe ich mich für einen 27-Jährigen entschieden. Also der ist auch nur ein Jahr jünger wie der Donnarumma. Und spielt beim Aufsteiger Lecce, hat die Nummer 10 und heißt Filippo Falco. Sagt dir der Name was?
Ja, Logo. Der ist mir gegen Inter relativ stark aufgefallen. Also Lecce hat so ordentlich auf die Mütze bekommen, aber der Falco, der ist mir da das erste Mal ein bisschen aufgeblitzt. Ja, interessanter Mann.
Genau das in diesem Spiel ist der mir auch aufgefallen. Da war eine Situation, da war ein Konter von Lecce und ich glaube, der hat 4 Inter-Spieler auf einmal ausgetribbelt. Und dann hat Lecce wirklich eine gute Torchance gehabt, die sie aber nicht genutzt haben. Und da habe ich gedacht, warte mal, wer war das gerade? Da habe ich sofort in mein Handy geguckt, wer ist dieser Mann? Und da war das erste Mal, dass ich seinen Namen gesehen habe. Und dann hatte ich ihn noch so ein bisschen am Radar.
Hast du geglaubt, der ist ein österreichischer Popsänger, der ist eigentlich schon
gestorben. genau. Die Reinkarnation von Falco, die jetzt bei Lecce aufläuft mit der Nummer 10. Und ich hatte ihn dann weiter auf meinem Radar, hab gesehen, dass er eigentlich außer gegen Neapel hatte er jedes Mal eine gute Bewertung Und dann habe ich den noch gegen Torino gesehen. Da hat der eine richtige Show abgeliefert. Ja, also da haben auch die Medien den richtig hochgejubelt. Und Coach Fabio Livarani, der wurde da schon von der regionalen Presse, ja, wie soll ich sagen, die haben da schon ordentlich Druck gemacht, dass er jetzt in die Nationalmannschaft muss und so. Und ja, die haben da wirklich richtig Druck gemacht und die Erwartungshaltung ist ganz groß diesem Mann gegenüber. Und Livarani hat auch sofort gesagt, erstmal langsam, ja, erwarte nicht so viel von dem Jungen und hat da so ein bisschen versucht, die Euphorie zu zügeln, weil ja, Filippo Falco war schon wirklich sehr, sehr stark. Er wird auch der Messi von Salento genannt. Und für die Tifosi, die nicht wissen, was Salento ist, das ist eine Region im Südosten Italiens, also quasi am untersten Absatz des Stiefels, da auch, wo Lecce sich befindet. Genau, und er wird zwar Messi genannt, Messi von Salento, aber er erinnert eigentlich von seinem Fähigkeitenprofil, René, erinnert er eher an Fabrizio Miccoli.
Ja, geil, ja.
Ja?
Er ist richtig stark im Dribbling, also der Falco kann auch gute tödliche Bälle spielen, also das ist wirklich ja schon so eine Tendenz, ja.
Ja,
Miccoli, ne? Wo, der war da auch in den Süden, aber Palermo war der, ja, zu Hause, oder?
Der hat ja, der hat
Palermo auch stark gespielt.
Ja, genau, der war glaube ich sogar eine Palermo-Legende, ne, der Miccoli, ja. Kann man schon sagen. Aber er hat tatsächlich seine Karriere bei Lecce beendet in der dritten Liga, ne?
Ah, okay.
Ja. Deswegen, da war ich auch überrascht.
Vorübergegangen.
Ja, ja, okay. Mir auch. Das hatte ich dann recherchiert, da war ich auch ein bisschen überrascht. Und ja, um es kurz zu machen, der Werdegang von Falco ist halt auch krass. Wenn du seine ganzen Vereine liest, da kommst du dir vor, wie bei einer, wenn du eine Speisekarte liest. Der ist ja erst 27, aber der hat schon so viele Live-Vereine, ne? Der war bei Juve Stabia, bei Trapani, bei Pavia, bei Regina, bei Perugia, Benevento, Pescara und der einzige Wechsel, den er vollzogen hat, war eigentlich von Lecce nach Bologna und von Bologna zurück nach Lecce.
Okay.
Ja, das war eigentlich der einzige Wechsel, aber leider hatte er bei Lecce ständig von 2011 bis 2016 hatte er ständig seine Leihstation und bei Bologna hätte er mal Serie A spielen können, hatte aber nur 8 oder 9 Einsätze, konnte sich nicht durchsetzen, verschwand dann wieder in der Zweitklassigkeit ohne Spuren in Italiens Belletage zu hinterlassen. Ne?
Das erinnert mich ein bisschen so an, da gibt es einfach so Spieler, die zwar für magische Momente bereit sind, aber die brauchen einfach das absolute Urvertrauen vom Trainer und dann können sie auch glänzen und vielleicht war das ständige Wechseln, das tut den Spielern auch nicht gut, kein Rhythmus, da kannst du dann auch nicht groß aufzeigen, dann hast du vielleicht ein gutes Spiel, dann bist du ein bisschen angeschlagen, wechselst du wieder weg und vielleicht ist es tatsächlich, es gibt so Spieler, die scheinen dann wirklich erst mit 27 Jahren vielleicht ist Falco einer von diesen, Dado Brichot, glaube ich, hat einer geheißen, damals bei Monaco, der hat mit 23 noch in der vierten Liga in Frankreich gespielt und war dann im Champions-League-Finale dann ein paar Jahre später, kann man da nur gut erinnern. Vielleicht ist Falco so ein Kandidat, der jetzt noch, keine Ahnung, alle überzeugt. Also von den Anlagen her, die zweimal, wo ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist ein krasser, krasser Fußballer.
Ja, und vor allem das Krasse war dann, dass er dann 2018 im Sommer, dann ist er zurück zu Lecce, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Genau, ja, 2018 kehrte er zurück, genau. Und dann verhalf er dem Team von Fabio Livarani mit 15 direkten Torbeteiligungen in 25 Einsätzen zurück in die erste Liga. Das ist halt schon ein krasser Wert, ne? Ja. Das ist ein richtig krasser Wert. Und du hast es schon richtig gesagt, er ist dir durch das Dribbling aufgefallen. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, der Typ ist der beste Dribbler der Serie A?
Nein, hätte ich jetzt nicht geglaubt.
Krass, ne? Der ist auf Platz 1 vor Ribéry.
Wow.
Ja.
Okay.
Unfassbar. Der gewinnt 77,8% seiner Dribblings. Also, das ist schon ein krasser Wert.
Das ist krass. Das würde ich mal so nennen.
Ja. Und er ist außerdem, weil jetzt ich habe eigentlich gedacht, der Typ wäre einfach nur dribbelstark, ja, weil ich habe gedacht, sonst wäre er mir schon irgendwie vorher bekannt gewesen, aber der ist auch sehr passstark. Er kann den tödlichen Ball spielen, er kann die langen Bälle spielen, er kann das Spiel verlagern, er hat die Steilpässe drauf, er hat eine tolle Übersicht. Und auch statistisch untermauert der Wert, dass er 3 Schlüsselpässe pro Spiel spielt. Ja, also die dann zu Großchancen führen. Und das ist auch ein überragender Wert. Und da habe ich gedacht, okay, der ist also dribbelstark, der ist agil, schnell, der ist passstark. Da habe ich gedacht, okay, dann hat er wahrscheinlich von der Schusstechnik vielleicht nichts drauf. Ne? Aber hat der auch. Er kann auch gut schießen. Ne? Er hat eine sehr tolle Schusstechnik, er zieht gerne Tore, vor allem außerhalb der Box. Also der Typ ist nur 1,71 Meter groß, aber der hat eine richtige Klebe. Ne? Der zieht dann wie Suso oder Robben von rechts nach innen und dann zieht er ab mit links und dann sitzt die Pille. Ne? Und die Standards bringt der gefährlich rein. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Warum hat der Typ bisher noch nicht den Durchbruch gefeiert, wenn er solche Anlagen hat? Ne?
Kann nur im Kopf liegen.
Genau. Da habe ich mir gedacht, okay, Kopf ist ein Problem. Dann hat schon sein Coach Livarani auf der PK betont, dass er so lange schon Anlaufschwierigkeiten hat, weil er einfach durchweg fehlende Kontinuität zeigt, über Jahre hinweg, ja, dass er einfach die nötige Konstanz nicht besitzt, dieses Niveau zu halten. Und natürlich kann man auch zugeben, dass er natürlich vor 2 Jahren erhebliches Verletzungspech hatte. Da hat er auch nur 9 Einsätze gehabt und ja, da geht's ein ganzes Jahr, geht dir verloren dadurch. Ne?
Ja, ja. Was ich noch beifügen möchte, nicht, dass die Follower jetzt denken, irgendwas ist jetzt verwirrend mit den Statistiken, die vorhin gefallen sind, mit der Dribbling-Statistik von Sandro Tonali. Ja. Jetzt habe ich das für unsere Follower noch ganz schnell recherchiert, weil ich ja zuerst gesagt habe, Sandro Tonali hat erfolgreiche Dribblings von über 90% und das soll jetzt schwächer sein als von Falco. Da ging es jetzt darum, Falco hat deswegen die stärkste Dribbling-Statistik der Liga, weil er 3,0 Dribblings pro Spiel gewinnt und dieser Wert ist spitze in der Serie A.
Genau.
Die Dribblingquote ist 77,8. Sandro Tonali dribbelt natürlich deutlich weniger, aber wenn er ins Dribbling gewinnt, dann ist seine Erfolgsrate höher. Nur kurz fürs Verständnis. Dann
nee, das war gut, dass du es erklärt hast.
Bin ich auch schon wieder still.
nee, das war wichtig, dass du es erklärt hast. Es ist richtig, er hat 21 Dribblings bisher gewonnen in den ersten 7 Spieltagen. Das ist Spitzenwert in der Liga. Deswegen war es gut, dass du es gesagt hast. Und das sind eigentlich so die Hauptschwächen, die so diese fehlende Kontinuität und die Effektivität, die er in der Serie B gezeigt hat, da muss man nun sagen, die hat er jetzt mit Lecce in der ersten Liga noch nicht gezeigt. Er hat bisher lediglich einen Scorerpunkt gesammelt und das war eine Vorlage nach einem Standard. Ja, ist bisher aber natürlich
jetzt allgemein so natürlich auch schwieriger jetzt.
Genau.
Ist halt genau. Schwer, Torchancen zu kreieren bei diesem Niveau in der Liga aktuell. Ja.
Genau. Das ist halt so eine Sache, was man natürlich auch dem Kollektiv zuordnen kann. Und ja, darüber hinaus ist natürlich klar, dass er auch nicht der Kopfballstärkste ist. Wenn er Mikoli-Maße hat, dürfte das keine Überraschung darstellen.
Genau.
Und ja, gegen den Ball antizipiert er eher schlecht als recht. Was jetzt vielleicht für einen Trainer, der auf Pressing setzt, ein kleines Manko sein könnte. Aber ansonsten ist das für einen Offensivspieler jetzt nicht zwingend notwendig, denke ich mal, ne?
Ich denke, wir haben auch bei Falco nun schon die 5 Minuten überschritten.
Und, ja, ich bin auch ready.
da wir mittlerweile schon 20 Minuten über der halben Stunde drüber sind, gefühlt.
Schade.
würde ich sagen, sollen wir die Kiste fast zumachen, oder? Wir haben jetzt 6 Newcomer der Serie A ein bisschen vorgestellt für euch und auch teilweise abgefeiert. Da würde ich sagen, ich bedanke mich noch bei unseren Partnern Forza Milan Compact, Italian Football Deutsch, Milan Total und Milan Total TV, Serie A aktuell bei unserem offiziellen Premium-Partner natürlich, 90plus.de, beim Juventus Club, DOC Vienna, unbedingt auf Facebook, Nero Azzurri Germany und Forza Inter von Björn, der auch schon bei uns im Podcast war, und Inter Germany auf Instagram.
Yes, Baby. Da haben wir sie alle drin. Baby. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir den Podcast an dieser Stelle dicht. Und wie gesagt, nächste Woche aufgrund des Hausbaus gibt's keinen Podcast. Ne?
Ja, so ist es. Ich muss mich da entschuldigen, liebe Tivosi. Es geht jetzt richtig die Post ab bei mir und es wird da vermutlich jeden Tag ziemlich lang werden. Aber ich hoffe, dass ich mich dann in der zweiten Woche da mal freischaufeln kann, vielleicht mal für 1,5, 2 Stunden.
Du kannst ja bei Instagram in der Story immer so Zwischenbilder von deinem Haus posten, dann wissen die Tifosi dann, okay, es sieht gut aus, nächste Woche ist ein Podcast drin, oder er sieht ja, eher genau. schlecht aus, vielleicht doch nicht, ne?
Ja, genau.
Alles klar. Gut. Liebe Tifosi, dann würde ich sagen, hört ihr uns, ja, dann vielleicht übernächste Woche nochmal und, ja, haltet die Ohren steif bis dahin. Und ja, dann würde ich sagen, alla prossima, ci sentiamo, bis zum nächsten Ciao. Mal. Tschüss.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.